Ja. Ja, ich bin ja auch unterwegs gewesen. Ich war ja in London auf der Hillsong-Konferenz und ja, ich muss auch sagen, es ist einfach überwältigend, wenn viele Menschen zusammenkommen, die alle eines Geistes sind und die alle einfach Gott dienen wollen, Gott anbeten wollen. Ich habe schon ein paar Leuten erzählt, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Massentyp. Ich fühle mich wohler, wenn es 10 Leute um mich rum, finde ich so richtig schön. 25.000 Leute waren da und sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Also meine größte Veranstaltung, wo ich mal erlebt habe, waren glaube ich irgendwie 8.000 oder 7.000 oder so. Aber ich muss euch schon sagen, das ist schon gewaltig, wenn 25.000 Leute, also gefühlte 25.000, vielleicht haben ja auch nicht alle mitgemacht, aber so wie man es gesehen hat, hat man gedacht, jeder hat mitgemacht, wenn die Gott anbeten und wenn die singen, Jesus ist Herr und seine Herrschaft regiert über alles. Ich sag euch, das fährt rein wie Bombe. Also das, und obwohl es für mich teilweise von der Lautstärke her am oberen Limit war, ich gehöre nicht mehr zu der Disco-Generation, wo das eh gewöhnt sein. Aber ich denke sowieso, dass die, ich sage jetzt nicht. Aber wenn man immer so laut Musik hört, das ist dann was anderes. Also für mich war es teilweise an der Grenze und trotzdem konnte ich dann Gott so erleben. Und das ist, finde ich, auch ein Wunder für sich. Und vor allen Dingen, wenn die dann Anbetungszeiten hatten, dann haben die auch runtergeschaltet. Und es war wirklich Gott spürbar da. Also das ist schon was Besonderes. Und ich bin dankbar, dass ich da sein konnte. Es wird vielleicht in nächster Zeit ein paar Dinge einfließen. Ich fahre ja bei sowas eigentlich immer nicht nur wegen mir hin, sondern weil ich einfach auch von Gott hören will und auch will, dass mein Horizont erweitert wird. Ja, und werden ein paar Sachen einfließen, aber ich habe auch wirklich gute Predigten gehört, gute Gemeinschaft gehabt. Und Leute, es tut sich was. Wegen dem sage ich es auch. Ich kann mich erinnern, es war, 81, Anfang der 80er Jahre. Nur einfach der Vergleich von der geistlichen Landschaft von damals und von jetzt. Anfang der 80er Jahre hat jemand, der Pastor Spitzer damals, eine Vision gehabt von Gott. Und Gott hat ihm gesagt, dass er in Berlin, ja 81 war es, dass in Berlin im Fußballstadion eine große Versammlung stattfinden soll von Christen. Und wo einfach Gott verherrlicht wird, auch mit vielen Menschen in der Stadt. Und gut, er war ein bisschen ungeschickt mit dem, wie er das Ganze verbreitet hat. Hat überall, damals gab es ja Kassetten, da hat er überall Kassetten rumgeschickt mit seiner Vision und hat den Mund ein bisschen vollgenommen. Also ich habe es heute davon, dass der Glaube Werke hat und der Glaube spricht, aber man muss auch aufpassen, wie man spricht, dass man nicht die anderen damit überfährt oder dass es nicht arrogant rüberkommt. Er hat schon ein bisschen unweise Reklame gemacht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der Leib Christi ist teilweise, finde ich, so eng, wie soll ich denn sagen, engherzig. Ja, wenn ich die Konferenz nicht organisiere, dann ist es ja schon mal gar nichts. Oder wenn wir das nicht machen, dann ist es ja schon mal, da fahren wir dann nicht hin. Und das hat mich damals sehr verletzt in meinem Inneren. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Da hat es Leute gegeben, Pastoren, die haben ihre Gemeinden gewarnt, die haben gesagt, ihr dürft nicht nach Berlin gehen, das ist nicht von Gott. Also was kann da schon passieren, wenn man auf eine Konferenz geht, wo Gott angebetet wird? Hallo? Haben Sonderzüge blockiert, dass sie nicht fahren konnten. Das war damals, so war das damals. Und ich habe gedacht, wie schaut es bei uns im Leib Christi aus? Ist alles nur gut, was ich mache? Und ich und mir und mein? Und die Konferenz hat stattgefunden, ich war da. Es war sensationell für damalige Verhältnisse. Da waren so richtige alte Kaliber, die ihr jetzt alle nicht mehr kennt. Aber zum Beispiel der Autor von Kreuz und die Messerhelden und solche Leute. Oder die Bekannte, die aus dem KZ überlebt hat, die Corrie ten Boom war da, der Gründer von Geschäftsleute des vollen Evangeliums von Amerika, der war da. Es waren also wirkliche Kaliber von Menschen da und wir haben Gott erlebt. Aber es war eben damals die größte, es waren glaube ich 8.000 oder 10.000 Leute. Und in einem Stadion, wo so viele Leute Platz haben, ist es einfach schade. Und dann haben die nachher pleite gemacht, die Gemeinde pleite. Die haben sich auch finanziell total übernommen. Die haben natürlich gerechnet, dass so viele Leute kommen. Das kostet ja alles. Und das war damals unschön. Also das, was ich dort erlebt habe, war super. Also wir haben zum Beispiel, heute haben wir es ja vom Wetter. Also wir haben da was erlebt, hat es in ganz Berlin geregnet. Und es war ein Fußballstadion. Ja? Und die Lobpreiser, Aue, Klavier, das war alles im Freien. Und in ganz Berlin hat es geschüttet wie ab. Und man hat Bilder damals gemacht, dass direkt über dem Stadion, genau wie das Stadion groß war, war blauer Himmel. Ja, war auch damals dieser, ich weiß nicht, wer von euch die Älteren, vielleicht Arthur Blessing ist auch so ein bekannter Mann gewesen, der damals mit seinem Holzkreuz immer überall rumgelaufen hat, von Jesus erzählt und Heilungen erlebt und Bekehrungen erlebt, noch und nöcher. Es war wirklich gut. Und aber es war einfach, Deutschland war noch nicht bereit für sowas. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen, jetzt war er vor kurzem Awakening in Nürnberg, es war eben diese, weißt du, dass in London in dieser O2-Halle, dass man die voll kriegt und vorwiegend mit jüngeren Menschen, das ist für mich ein Wunder. Du kannst jetzt sagen, ich bin nicht für große Veranstaltungen, das ist mir egal, ich ja eigentlich auch nicht so. Aber die Tatsache, dass man so viele Menschen an diesem Ort zusammenbringt, wo es ja so viele Angebote auch zum Momentan gibt, du kannst ja fast jede Woche irgendwo hinrasen oder so. Ja, also, und die dieses Ziel haben, wir wollen in London verkünden, dass Jesus Herr ist und seine Herrschaft auf ewig währt. Das ist schon was ganz Besonderes und hat mich sehr berührt. Also es ist was, es passiert was auf der Welt, will ich damit sagen. Es passiert was, Menschen sind offen, Menschen sind hungrig und auf dieser Konferenz habe ich andauernd irgendwelche Leute gehört, die waren ja, du musstest ja dich registrieren, du musstest dich anmelden und so und trotzdem waren welche da, die gesagt haben, hey, ich habe spontan meine Hausfrau, bei der ich wohne, so Bed and Breakfast, hat gesagt, ihr müsst unbedingt hinkommen und da müsst ihr hingehen und da sind welche auf die Versammlung gekommen und der eine hat gesagt, am nächsten Tag, ich bringe meinen Sohn mit, der sitzt im Rollstuhl, für den haben sie noch gebetet, da ist was geheilt, weil er ist nicht alles geheilt, aber er hat Heilung erlebt. Also weißt du, die einen können sagen, das sind ja nur lauter junge Leute und die schreien und machen und tun, finden es cool. Ja, finden sie auch, aber es war tief, es war ernst, es war Gott da und finde ich einfach genial. Also ich möchte euch einfach das sagen, weil, dass wir größer denken. Dass wir größer denken und Gott will, dass viele errettet werden. Und wir sind in einer Zeit angekommen, an Geschichtsdenken, an einer Zeit angekommen, wo wir wirklich erwarten, dass Massen zu Jesus kommen. Weil auch Massen abfallen werden oder in die Irre geführt werden. Der Feind versucht sehr, sehr stark, Menschen in die Irre zu führen, Gesellschaft zu zerstören, alles kaputt machen, Werte kaputt machen. Was ist denn heutzutage noch? Wo kann man noch Werte... Wo sieht man das noch? Es wird ja alles, du darfst ja heute schon gar nicht mehr sagen, dass du an einen bestimmten Wert glaubst. Und ich habe neulich im Fernsehen jemand gesehen aus der Homo-Bewegung und die hat gesagt, es reicht uns nicht, dass Leute uns akzeptieren. Sie müssen es auch glauben und sie müssen es auch annehmen, was wir denken. Dann haben wir gedacht, jetzt hast du es rausgelassen, die Katze hast du gesagt. Und das kann nicht sein. Wir lieben die Menschen, aber wir haben unsere Werte. Und ich glaube, je mehr die Werte in der Welt kaputt gehen, umso größer wird der Hunger nach Werten. Weil Menschen das spüren, dass man dann verloren ist und Dinge kaputt gehen und Ehen auseinanderbrechen und Familien zerrüttet sind. Und ich glaube, wenn wir es richtig verkünden, wenn wir es leben, ja, dass Menschen hungrig werden und sagen, ich will das auch. Ich will das auch. Ja, also es war eine ganz tolle Zeit und ja, ihr werdet sicher noch ein bisschen was hören. Ich habe 2 DVDs bestellt, sobald ich die habe, da könnt ihr auch mal gucken, wie das dann sich so anfühlt, oder? Genau. Ja, also ich habe so das Gefühl, ich bin mit meinem Thema heute genau richtig. Es ging jetzt die ganze Zeit so um Glauben, ja, was man glaubt und was man sagt. Und mein Thema ist heute Morgen auch, dass der Glaube Werke hat. Ja, wir sagen ja nicht einfach so, ich glaube, sondern der Glaube hat Werke. Wir lesen in Jakobus 2 und Vers 14. Und da steht, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Also hier ist diese Frage, und ja, nützt es einfach nur im Kopf was zu glauben? Im Vers 26 steht dann, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Was sagt uns das? Wollen wir gerade am Anfang so festhalten, dass das Glaube sich irgendwie ausdrücken möchte. Ja, der möchte, Glaube hat immer eine Auswirkung, hat immer Werke. Ja, es heißt, wie der Leib ohne Geist tot ist. Wenn Gott seinen Geist rausnimmt, dann sind wir tot. Unser Leib ist nur die Hülle. Ja, und so ist es auch beim Glauben, dass der Geist Leben reinbringt. Ja, dass der Glaube belebt wird durch das, wie du dich verhältst und was du tust, durch die Werke wird er belebt. Durch Werke natürlich, die durch den Heiligen Geist natürlich inspiriert sind. Aber es braucht immer das dazu. Es geht nicht nur, dass du im Kopf irgendwas glaubst, sondern es hat immer irgendeine Auswirkung. Ja? Und Werke, was sind Werke? Ich denke, wenn wir in der Bibel gucken, das wichtigste Werk ist wirklich, dass der Glaube spricht. Also Werke ist nicht, ich glaube an irgendwas und jetzt muss ich zu Fuß irgendwohin pilgern. Das kann man auch machen, das ist ja jetzt so Mode geworden, ja, auf dem Jakobsweg und da erlebt man Gott und wer das machen will, kann das ja machen. Aber solche Werke sind nicht gemeint. Außer wenn es Gott dir sagt, vielleicht will er, dass du mal 3 Wochen raus bist aus dem Alltag und dann, ja, das ist was anderes. Das größte Werk oder das wichtigste Werk, was du tun kannst, ist, dass du sprichst, dass du Dinge aussprichst. Ja, in der Bibel heißt ja auch, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Eigentlich muss man das gar nicht sagen, eigentlich soll es von selber so gehen. Ja, dass du innerlich so überzeugt bist von dem, was du annimmst, von dem, was du glaubst, dass es einfach rausplatzt. Ja, nur manchmal ist es nicht ganz so einfach, gell? So manchmal muss man sich wirklich bemühen und muss man es auch ganz bewusst tun. Aber weißt du, dieses Prinzip ist ja eigentlich schon von Anfang an, nämlich wie kommst du zu Jesus? Wie wirst du errettet? Im Römerbrief steht, im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Du wirst auch nicht errettet, indem du einfach innerlich so irgendwelche Glaubensdingens hast. Gott will, dass du es aussprichst. Ja, das, was du im Herzen glaubst, dass du das auch laut sagst, das heißt, wer den Namen Jesus bekennt, nicht für innen drin behält und drüber nachdenkt, so für sich behält, sondern wer den Namen Jesus bekennt, der ist errettet. Ja, also du glaubst es im Herzen, aber du bekennst es mit dem Mund. Es gibt diesen natürlichen Glauben, und da verhalten wir uns ja eigentlich auch ganz normal. Also natürlicher Glaube ist zum Beispiel, ich glaube, wenn ich auf den Stuhl drauf sitze, dass der nicht zusammenkracht. Das glaube ich auch. Ja, das muss ich jetzt gerade nicht aussprechen, aber das glaube ich einfach, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Ja? Oder wenn so bestimmte Wolken aufziehen, dann kannst du auch sagen, ja, ich glaube, es kommt jetzt im Gewitter. Ja? Das sind Erfahrungswerte. Das ist so natürlicher Glaube. Wir glauben viel mehr, als wir denken. Und ich glaube, manchmal wird es uns Himmelangst werden, wenn wir uns bewusst sind, was wir eigentlich alles glauben. Wo wir einfach blind vertrauen. Ja, also zum Beispiel, wo ich nach London geflogen bin. Wir sind von Zürich abgeflogen. Nach 20 Minuten kommt der Lautsprecher. Also sorry, wir müssen wieder umkehren, weil der Computer für das eine Triebwerk ausgefallen ist. Ja, das glaubst du ja im Leben nicht, dass dir sowas passiert. Da habe ich auch geglaubt, ich bin in 2,5 Stunden in London, dann können wir noch Sightseeing machen, der einzige Tag, wo das möglich war, weil dann war ja Konferenz nonstop. Und dann, ja, sind wir umgekehrt, waren wir wieder in Zürich. Und statt Sightseeing haben wir den ganzen Tag irgendwo auf dem Flughafen oder im Flugzeug oder in der U-Bahn oder sonst irgendwo verbracht, weil wir dann noch an den falschen Flughafen geflogen sind, nach Heathrow, genau am anderen Ende von der Stadt. Es wird in London City gebucht. Also, und weil man ja nicht so reich ist, dass man sich die schnelle Bahn leisten kann, da fährt man mit der U-Bahn anderthalb Stunden durch die Stadt durch. Ja, das sind alles so Sachen. Und am Anfang habe ich geglaubt, ja, klar, in den Flieger einsteigen, anderthalb Stunden, flott, zack, bumm, bis in London, gut, alles. Ja, manchmal geht es eben im Leben nicht so, ne? Ja, also, was will ich sagen? Wir glauben viele Dinge und wir haben aber auch viel Erfahrung gemacht. Und das ist auch der Punkt, wo negativer Glauben reinkommt. Negativer Glauben spricht man aus Angst. Weil vieles aus Erfahrung basiert, ja, und wenn du genug schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann musst du mit Ängsten, hast du mit Ängsten zu kämpfen. Das ist auch Glaube, aber auf negative Art und Weise, weil du erwartest etwas und du sprichst es auch aus. Denk mal drüber nach, wie gefährlich das ist, weil dann kriegst du es nämlich auch noch. Du denkst drüber nach, du sprichst es aus und dann kriegst du es. Und das, wir wollen ja die guten Sachen kriegen. Göttlicher Glaube ist, ich habe auch Erfahrung, nämlich ich habe richtig gute Erfahrung mit Gott gemacht. Ja, ich habe auch ein ganzes Buch voller Erfahrungen, wo ich drin lesen kann, wie andere Gott erlebt haben. Und deswegen wächst mein Vertrauen und deswegen kann ich glauben. Ja, im Hebräerbrief steht, dass der Glaube eine Überzeugung von Tatsachen ist, die man nicht sieht. Du siehst auch nicht die Moleküle von dem Stuhl, der dich trägt. Und manchmal fällt es uns so schwer, an Dinge zu glauben, die wir nicht sehen, aber andere Sachen glauben wir sofort. Ich will euch ein bisschen herausfordern heute Morgen. Ja? Es ist immer so, wenn wir für was glauben müssen, dass man es eben noch nicht sieht, weil sonst müssten wir es ja nicht glauben. Ja? Und der göttliche Glaube hat auch noch eine andere Seite, eben diese eine, das ist eine, dass ich die Erfahrung habe und diese göttliche und auch das Vertrauen in Gott. Und die andere Sache ist die, dass es notwendig ist, dass wir entweder von Gott persönlich hören, wenn es um alltägliche Dinge, persönliche Dinge geht, oder wir beziehen uns eben schon auf das geschriebene Wort. Also, wir haben geglaubt, bei der Wäre ihrer Hochzeit, dass es schön wird, weil wir wirklich gebetet hatten und das Gefühl gehabt haben, Gott hat geredet. Also, wer mich kennt, ich bin so eine, ich glaube eigentlich schon noch oft, ich habe schon viel erlebt in Bezug auf Wetter. Also so. Aber ich glaube jetzt auch nicht, nur weil es mir jetzt gerade passt und ich heute Nachmittag schwimmen gehen will, bete ich nicht, oh ja, jetzt will ich, dass schönes Wetter ist. Das ist ziemlich egoistisch. Also wenn wir für was beten, das sollten wir vorher von Gott gehört haben. Und ich glaube zum Beispiel, der Marc hat von Gott gehört, als du angefangen hast, dein Zeugnis zu sagen, dass du nach Stuttgart bist, dann habe ich gedacht, warum gehst du nicht nach Waldshut? Da gibt es auch Leute. Nee, aber ich meine nur, ich vertraue ihm jetzt und ich glaube jetzt, dass er von Gott gehört hat, dass er nach Stuttgart sollte, weil sonst hätte er auch diese bestimmten Leute nicht getroffen. Also es ist wichtig, dass wir ein persönliches Wort von Gott haben, wenn wir so persönliche Entscheidungen treffen. Und dann können wir aufgrund von diesem Wort glauben. Ja? Oder du beziehst dich auf das geschriebene Wort. Also wenn du zum Beispiel für Heilung glaubst, dann musst du ja nicht Gott fragen, ob er das jetzt so will. Weil das hat ja ganz oft in seinem Wort so verankert. Da steht ganz genau drin, er will, dass du geheilt wirst. Ja? Und wir glauben auch nicht für Sachen, die hier auch ganz deutlich verboten sind. Wir glauben nicht, dass Gott es segnet, wenn man ein Verhältnis außerhalb der Ehe hat oder sowas. Ja, das glauben wir nicht, weil das steht nicht im Wort Gottes und dafür brauchen wir auch nicht zu beten. Einfach mal so deutlich ausdrücken, so, damit ihr wisst, was ich meine. Also es ist wichtig, dass wir von Gott hören oder uns auf sein Wort beziehen. Also ich habe zum Beispiel die Tage, ich habe immer noch ein bisschen Probleme, weil ich bin ja umgezogen und die Mieter, die vorher in meiner Wohnung machen, die machen mir Probleme und ich habe noch Geld zu kriegen und da ist eigentlich eine Bürgschaft da, aber die kriege ich nicht, wenn der nicht seine Unterschrift gibt. Und jetzt ist es einfach, wochenlang geht es schon, ich versuche den zu erreichen. Jetzt habe ich gehört, ja, er hat einfach wieder mal sein Handy gewechselt, was er öfters macht, wenn er nicht ans Telefon gehen will. Und dann bin ich hin und da hat der andere, das sind zwei junge Männer, da hat der andere gesagt, ja, er weiß von nichts. Und da habe ich richtig gemerkt, boah, jetzt reicht's mir. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass ich jetzt die ganze Zeit einfach irgendwie gedacht habe, ja, das wird so, wir haben auch im Wir gebetet, ich habe eigentlich vertraut. Und heute Morgen hat Gott zu mir gesagt, auf worauf berufst du dich eigentlich? Verstehst du, es ist wichtig, dass wir, entweder hat er persönlich geredet oder wir berufen uns auf sein Wort. Dann habe ich gesagt, ja. In Sprüchen steht, ich glaube, es ist in Sprüchen, auf jeden Fall steht im Wort Gottes, dass die Grenze der Witwe nicht verrückt werden darf. Und ich bin eine Grenze und niemand darf meine, ich bin eine Witwe und niemand darf meine Grenze verrücken. Ja, und Gott ist mein Eheherr. Also sorry Leute, wenn ihr verheiratet seid und euer Mann nicht alles für euch macht, aber mein Mann macht eigentlich alles für mich, oder? Jetzt drängt sie aber wieder dick auf. Ja, aber sorry, ich muss mich auf das berufen. Wenn ich verheiratet wäre, wird mein Mann wahrscheinlich hoffentlich den ganzen Kram machen. Und ich muss mich um alles alleine kümmern. Und ich habe auch keinen Bock drauf, dass ich wegen Geld andauernd irgendwelche Kräfte verschwende. Und den hinterherrennen und nochmal hinterherrennen und noch. Und heute Morgen, und dann ist so eine Ruhe gekommen. Da habe ich gewusst, hey, das ist das, was im Wort Gottes ist. Das ist jetzt mein Wort, jetzt hat Gott zu mir geredet und da berufe ich mich jetzt drauf. Und jetzt habe ich den Mund ganz voll genommen und ich hoffe, dass ich euch nächste Woche erzählen kann, wie es ausgegangen ist. Ja, weil es ist ja noch keine Lösung da. Und wenn die weiter rumschlampern, dann kann ich das vergessen. Es sind fast 1000 Euro und es tut mir weh, wenn ich die nicht habe. Also, wir beziehen uns auf etwas. Du brauchst Substanz. Ja? Eine Tatsache, die du nicht siehst, ist aber immer noch eine Tatsache, hat Substanz. Mit Jesus war es genauso. Jesus, es heißt, dass das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das war irgendwann mal so viel Substanz, so viel Wort auf der Erde, von den ganzen Prophezeiungen, vom ganzen Alten Testament, wo Jesus prophezeit worden ist, dass sich das so verdickt hat, so eine Substanz geworden ist, dass Jesus Fleisch geworden ist. Es ist das Wort, wo Fleisch geworden ist. Es ist das Wort, wo die ganze Erde gemacht worden ist. Gott hat nicht im Himmel so runtergeguckt und so. Er hat gesagt, es werde Licht. Was hat er gemacht? Er hat gesprochen. Ja? Also, und wenn wir was wollen und wenn wir wissen, wir sind im Willen Gottes und wenn wir wissen, dass wir uns auf etwas berufen können, dann sollten wir dementsprechend handeln. Manchmal sind auch natürliche Schritte notwendig, wenn du für etwas glaubst. Ja, aber auf jeden Fall ist dein Bekenntnis angesagt, dass du das Richtige aussprichst, weil Worte haben Macht und Gott will sie von dir hören. Und die unsichtbare Welt will sie von dir hören. Die reagieren auf das, was du, Engel reagieren auf das, was du sagst. Ja, ich laufe jetzt Gefahr, dass ich eine Geschichte erzähle, wo ich schon hundertmal erzählt und alle schon wissen, aber es hat mich mal sehr, sehr beeindruckt. Da ist in Amerika in einer großen Gemeinde ein junger Mann mit einem Auto tödlich verunglückt. Ein Mann, der gebrannt hat für Gott und wirklich also ganz toll und sehr viel Einfluss hatte. Und kein Mensch hat verstanden, warum Gott den nicht bewahrt hat. Ein junger Mann, ja. Das Auto ist wie in 100 Teile zerflogen. Und dann haben die gebetet und haben die gesagt, Herr, wir verstehen es einfach nicht, gib uns eine Antwort, warum ist dieser junge Mann gestorben? Und Gott hat ihnen gesagt, er hat eine Schwäche gehabt, er mochte sein Auto nicht. Und immer wenn er in dieses Auto eingestiegen ist, hat er gesagt, das wird mal noch in 1000 Teile zerspringen. Und das haben die Engel jeden Tag gehört. Und als das Auto in 1000 Teile zersprungen ist, haben sie zugeschaut und gedacht, das ist ihm sein Wille. Echt aufpassen, was wir sagen. Und da ging es jetzt wirklich, da ging es um ein Auto und es hat ihm sein Leben gekostet. Aber was sprichst du aus über deine Ehe? Über deinen Kindern? Es tut mir das Herz so weh, wenn ich Eltern höre, also in der Welt ist es ja ganz schlimm, die benutzen ja Namen, über ihren Kindern, da zucke ich immer richtig zusammen. Wenn die wüssten, was die hier ausschlagen, ich will es hier gar nicht sagen, das habt ihr alle auch schon gehört, wie die reden von ihren Kindern. Wenn die wüssten, was es für eine Auswirkung hat. Wisst ihr, es geht ja nicht nur um momentan Gebetsanliegen, sondern dass du überhaupt diese göttliche Sprache führst. Ja, eben, dieses Grundsätzliche, wenn du willst, dass du eine heile Familie hast, dass es auf der Arbeitsstelle funktioniert, das Richtige aussprechen. Ja, im Hebräer 13, Vers 15 lesen wir mal kurz. Der Paulus sagt, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn du gar nichts Gutes weißt auszusprechen, wenn es dir so stinkt, wenn du so verletzt bist, so traurig bist, dann kannst du immer noch Gott preisen. Das kannst. Ja, jemand hat mal gesagt, und da habe ich ein Problem gehabt mit meinem einen Sohn und dann, ich denke, jetzt so am Ende. Und dann hat jemand gesagt, ja, du musst halt was Gutes finden. Und ich dachte, ja, in der Bibel steht, wer sucht, der findet. Aber irgendwie haut es nicht hin. Es war so schlimm. Und dann ist mir klar geworden, hey, Gott liebt ihn. Und jetzt tue ich einfach Gott preisen und ihm danken. Und dann hat sich auch meine Einstellung wieder verändert. Und dann ist es auch besser geworden. Also irgendwas findest du immer. Und dann heißt es, die Frucht der Lippen ist, das bedeutet Segen und das bedeutet Leben. Ja, und es gibt ganz viele, die brauche ich euch alle nicht sagen, diese vielen Bibelstellen, auch in Sprüchen, ja, die Macht ist in der Zunge Gewalt und was du sprichst und so weiter. Das ist einfach ganz klar, dass es so wichtig ist. Und dass wir für uns selber sprechen, im Glauben Dinge aussprechen, aber dass wir auch zu anderen sprechen. Hier kommt die Ermutigung mit rein. Ja, wenn du mit jemand redest, wo du merkst, der ist jetzt völlig irgendwie platt, dann, ja, und völlig am Ende, dann mach ihm Mut, sei du der Motor für den anderen, ja, und sprich Leben rein und ermutige die andere Person und sag, hey, das ist doch, was Gott gesagt hat, wir wollen zusammen laufen, wir wollen es jetzt zusammen glauben, steh wieder auf, ich hake mich bei dir ein und wir laufen ein Stück zusammen. Deswegen ist Gemeinde so wichtig, Leute. Ja, dass wir aufeinander gucken und miteinander laufen. Deswegen ist es wichtig, dass du in ein Wir gehst. Ja, nicht alleine rumdümpelst irgendwo draußen. Dass du Menschen hast, die du weißt, wen du anrufen kannst, wo du auch Vertrauen mit der Zeit aufbaust, wo ihr euch besser kennenlernt und wo du sagst, hey, jetzt brauche ich jemanden, der mit mir übereinstimmt. Ja, so, das ist ganz wichtig, dass wir so jemanden haben, der zu uns spricht, aber dass wir auch so jemand sind, der sich gebrauchen lässt, um andere zu ermutigen, um zu anderen zu sprechen. Eben was sprechen wir? Habe ich schon gesagt, eben den Willen Gottes hervorsprechen. Du kannst auch zum Beispiel ein tägliches Gebet, kannst du beten, sag, Herr, ich will, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht in meinem Leben. Ganz allgemein. Das ist jetzt nicht einmal was Besonderes, aber ich glaube, dass das Segen bringt, wenn du das betest. Das ist ein Teil vom Vater Unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben, in meiner Familie, an meinem Ort, bei meinen Nachbarn, an meiner Arbeitsstelle. Das kannst du für alles verwenden. Im Glauben, wenn du das aussprichst, dann werden gute Dinge passieren. Ja, ich habe schon gesagt, sprich zu deiner Ehe, sprich zu den Kindern, sprich zu deinem Körper und sag ihm, was er tun muss, dass er sich nach Gott richten muss. Und im Willen Gottes laufen muss und dein Kreislauf und was auch immer. Ja? Sprich zur Natur, wenn es nötig ist. Ja? Also, ja, und in Markus 11, Vers 23, ja, da heißt nämlich, wer, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wer zum Berg spricht, wer glaubt, das geschieht, was er sagt. Ja, oftmals stehen wir vor so einem Berg. Ja? Dann ist es ein Riesenberg, da denkst du, keine Chance. Fang an, zum Berg zu sprechen, nicht drumherum kreisen, sondern zum Berg sprechen, er soll sich wegheben. 2. Korinther 4, Vers 8 bis 13. der Paulus, der weiß, wie man glaubt, der hat viel erlebt, ne? Und er sagt, in allen sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Sitzt du heute Morgen drin und sagst, ich sehe keinen Ausweg, dann verkündige ich dir heute, es gibt einen Ausweg. Ja? Verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber auch in euch. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Es geht natürlich hier auch um die Verkündigung des Evangeliums. Aber das kannst du auch zu jeder Zeit machen. Du musst nicht gucken, wie du jetzt gerade gut drauf bist und ob du dich gerade gut fühlst. Du bist einfach diese Hülle, du bist dieses Gefäß und Gott will was reinfüllen und dann gehst du raus und verkündest sein Wort. Und musst nicht denken, ja, jetzt fühle ich mich schlecht, weil jetzt habe ich gerade versagt, jetzt kann ich doch kein gutes Wort reden. Gerade im Gegenteil. Gerade im Gegenteil. Weil wenn du Buße getan hast, dann ist das gut und dann kann Gott dich gebrauchen. Und ich habe manchmal erlebt, dass manchmal Gott mich mehr gebraucht hat, wenn ich gerade richtig Mist gebaut hatte und gerade so richtig ruiniert war innerlich und gedacht habe, jetzt mach's halt trotzdem und da macht's dang, dang, dang. Warum? Weil Gott mir zeigen will, hey Hedwig, es geht nicht mehr um diese Hülle. Es geht um das, was ich reinmache. Wow, oh, Gott kann auch ohne mich. Ja. Aber meine Hülle hört da schon gern und deine auch. Ja, dass du ein Gefäß bist, wo zum Beispiel Wasser reingegossen werden kann, damit Gott Wein draus machen kann. Halleluja. Ja, und wichtig ist, Leute, dass wir beim Bekennen nicht hin und her wanken. Der Jakobus sagt, wer hin und her wankt, wird gar nichts erreichen. Und deswegen, Leute, deswegen ist der Feind so hinter Ehen her. Weil er weiß, wenn die beiden nicht das Gleiche sagen, dann hätte er schon gewonnen. Wenn der eine sagt, ja, das machen wir, und der andere sagt, nee, das ist blöd, und dann das wird, und dann nein, das ist blöd, dann erreicht man nichts. Aber stell dir vor, zwei rennen zusammen und sagen das Gleiche. Ein Wir rennt zusammen und sagt das Gleiche. Eine Gemeinde rennt zusammen und sagt das Gleiche. Dann vervielfältigt sich die Macht. Und deswegen ist auch so wichtig, Leute, ich habe die ganze Predigt nicht wegen dem gehalten, sondern schon wegen eben dem, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich will auch noch ein bisschen auf unser Gebäude zu sprechen kommen, weil ich jetzt ja auch schon lange nichts mehr gesagt habe. Auch dort ist so wichtig, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Weil dann erreichen wir auch das, was Gott, wir glauben, dass Gott geredet hat. Wir haben ein Fundament. Es ist nicht auf unserem Ego-Baum gewachsen, sondern Gott hat zu uns geredet. Und dann ist es so wichtig, dass wir einmütig sind in dem, was wir sprechen. Stell dir vor, die Hälfte von der Gemeinde sagt, ja, ich glaube, dass Gott uns das gibt. Ich glaube, dass wir dieses Gemeinde kriegen. Ich glaube, dass Gott versorgt, auch wenn wir jetzt die Finanzen noch nicht sehen. Und die andere Hälfte sagt, hey, ich finde es überhaupt blöd. Ich finde es ganz okay mit dem GWA und warum soll man da nicht hingehen und überhaupt und passt mir nicht und das sehe ich jetzt gar nicht. Was glaubst du, wie weit wir dann kommen? Nicht, ja, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Ich will jetzt auch niemand schlechtes Gewissen machen, du kannst ja aber heute ändern. Aber ich denke, gerade wenn es um so große Sachen geht, ist oft auch viel Egoismus dabei. Vielleicht wohnst du ja auch gerade um die Ecke, ich weiß es ja nicht. Oder du denkst einfach, das ist jetzt gerade praktisch, oder? Aber für den, der zum Beispiel im Rollstuhl ist und auch gerne in unseren Gottesdienst kommen möchte, oder für Mütter mit Kinderwagen, ist es gar nicht gut, wenn sie in den zweiten Stock jedes Mal müssen. Ja? Und für die, wo jeden Sonntag vor 8 Uhr schon da sind, wenn du denkst, GWA ist schon okay, dann komm jeden Sonntagmorgen, wenn das Musikteam kommt. Oder der Kinderdienst und aufbaut und macht und tut, dann wirst du vielleicht das Ganze plötzlich aus einer anderen Ecke raus betrachten, als plötzlich nimmer so gut. Also bitte denk doch dran, und überleg und frag auch, was wirklich Gott will. Oder auch wenn du, es gibt Menschen, die auch persönlich sowieso Angst vor neuen Dingen haben, dann ist mir schon klar, dass du vielleicht auch Angst hast vor dem Neuen. Aber dann vertrau doch der Leiterschaft. Weil wirklich, ich habe es hier schon mal gesagt, ernsthafte Frage, was passiert dir, wenn das Ganze nicht hinhaut? Nüt. Mir passiert wahrscheinlich was und dem LT oder so, ne? Aber eben, manchmal nehmen Leute so Sachen auf ihre Kappe, wo überhaupt nicht ihr Ding ist. Dann, wenn du dir so große Sorgen machst, dann bet doch. Und wenn du nicht dafür bist, dann sei wenigstens nicht dagegen. Dann sprich wenigstens nicht dagegen, dass du den Laden nicht aufhältst. Es ist wichtig, dass wir ein gemeinsames Bekenntnis haben. Und Wunder werden freigesetzt durch Bekenntnis. Wir müssen auch ehrlich sein, wenn es um Bekennen geht. Ja, ich habe es hier schon oft gesagt, du musst nicht sagen, mir geht's super, wenn es dir gar nicht super geht. Das verlangt niemand. Aber du kannst sagen, mir geht's nicht gut, aber ich glaube, dass Gott mich hier rausholt. Was sagt der Paulus? Wir sehen keinen Ausweg, aber es gibt einen Ausweg. Dass du dann so sprichst, du musst nicht Dinge verleugnen. Das ist falsch. Falsches Glaubensbekenntnis. Ja, du kannst Dinge ansprechen, aber dann sagst du, ich glaube, dass Gott meine Lösung ist. Ich glaube, ich spreche aus, was ich will und nicht, was ich schon habe. Ja. Jetzt kommt noch, mein letzter Punkt ist, Glaube hat verschiedene Phasen. Ja, der hat eine Anfangsphase, eine Mittelphase und eine Schlussphase. Ja. Am Anfang ist meistens am einfachsten, weil da ist Begeisterung da, da hat Gott gerade frisch geredet und da hat man vielleicht gerade eine Entscheidung getroffen. Es geht jetzt nicht nur ums Gemeindegebäude, auch für deine eigenen Sachen. Ja, da bist du voller Elan, weil Gott geredet hat. Aber vielleicht hat Gott ja auch gesagt, was er für eine Zukunft für dich hat und dann bist du begeistert. Ja. Aber dann kommt diese mittlere Phase. Und die mittlere Phase ist die schwierigste Phase, weil du glaubst immer noch und es ist schon so viel Zeit vergangen und ist überhaupt nichts passiert. Aber das ist eigentlich immer, wenn man glaubt. Also manchmal gibt Gott Gnade und passieren Sachen schnell. Aber in der Regel, wenn es wichtig ist und wichtige Dinge, dann gibt es so eine Durchhaltephase. Und damit es nicht zur Durchhängephase wird, brauchst du eben hier dieses Wort oder diese Bestätigung von Gott, dass du das Richtige glaubst, dass er das will. Weißt du, in dieser Durchhaltephase hat der Abraham die Nerven verloren und hat den Isaak gezeugt. Was habe ich gesagt? Oh, gut aufgepasst, den Ismael natürlich. Der Ismael, das wäre nicht nötig gewesen. Gott hat ihm diese Verheißung gegeben und er hat es sogar mehrmals bestätigt. Und irgendwann ist es dem Abraham zu blöd geworden und zu lange gedauert, dass es einfach nicht mehr auskalte. Und sagt er, ja, wenn ich dann zu der Hagar gehe, dann ist es ja auch so ein bisschen mein Sohn und überhaupt. Ja, war selber gestrickt. Und das ist die gefährlichste Phase, wo man selber mauschen will. Wo man selber Dinge in die Gänge bringen will. So, ich mache euch Mut, haltet's aus. Ja? Weil wenn es dann dem Ende zugeht, ist es meistens wieder leichter, weil dann sieht man vielleicht schon ein bisschen die Richtung, dann tut sich vielleicht schon ein bisschen was, ja, und dann wird es wieder einfacher. Und dann schöpft man neue Kraft und dann gibt es diesen Endspurt, da kommt nochmal das Adrenalin bis zum Ziel Dings, wo man durchläuft, ja. Also und mit dem Gemeindegebäude ist es auch so. Ja? Am Anfang waren wir begeistert und so. Und jetzt haben wir gerade so eine Mittelphase, wo eigentlich nicht wirklich viel passiert. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich muss unbedingt zu euch reden. Weil wir als Leiter, wir sind ja dran, wir wissen ja, was läuft. Aber ihr wisst ja irgendwie, ihr hört nichts, ihr seht nichts. Und das ist schlecht, da soll man für was glauben, wo man nichts hört und nichts sieht. Ja, und deswegen möchte ich einfach heute auch kurz nochmal so ein Update geben. Wir sind eben gerade in dieser mittleren Phase. Es ist so, würdest du bitte mal den Kontostand sagen von unserem Projekt? Oh, wir brauchen ein neues Gebäude, ja, wo man was sieht an der Leinwand. Ja, seht ihr mal, es hat sich was getan. Ich freue mich sehr. Es tut sich was. wir sind dabei, wir sind dran. Ja, aber eben was jetzt momentan auch wichtig ist, deswegen sind halt Widmers nicht da. Widmers sind heute auf dem Tag der offenen Tür von der Firma Kampa, mit der wir bauen wollen. Und das ist in Aalen, ja, nicht gerade ums Eck rum, ich wäre eigentlich auch gerne hingefahren, aber die sind da und schauen sich das jetzt nochmal alles genau an. Wir haben der Firma Kampa den Auftrag gegeben, dass sie einen Bauantrag für uns vorbereiten. Das heißt, der Architekt hat Pläne gezeichnet, die sehen wir nächste Woche, hat zwei verschiedene Vorschläge. Und wenn uns das gefällt, dann werden wir das einreichen und dann haben wir wieder ein Etappenziel erreicht. Ja, das erste Etappenziel, Leute, es ist immer noch ein Wunder. Man kann wirklich nur Gott anbeten und loben und preisen, dass wir dieses Land haben. Das kannst du jeden fragen, der ein Wald zum Land will. Das ist nämlich ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Aber wir haben dieses Land und dafür danken wir Gott. Und dann glauben wir auch, wenn er den ersten Schritt macht, dass er auch den zweiten macht. Ja? Und das ist jetzt diese zweite Etappe, wo wir müssen jetzt für diesen Bauantrag bezahlen. Und wenn wir aber dann mit der Firma Kampa weiterbauen, also wenn wir zusagen, dann bekommen wir das Geld erstattet von dem Bau. Also es ist nicht nur gesucht, es ist der Antrag. Also nimm es mir nicht krumm, wenn ich jetzt die falschen Wörter, also das, wo man dann nicht nur irgendwie so ein Anfang ging, sondern wirklich das, was wir dann in Waldshut bei der Stadt einreichen. Und wo die dann, wo wir dann der rote Punkt kriegen, ja, oder der grüne oder was auch immer. Genau. Ne? Also das ist momentan, der Stand der Dinge. Wir glauben, dass die Firma Kampa eine gute Firma ist. Die bauen sehr, sehr viele Häuser, sind bekannt und dafür auch bekannt, dass sie gut arbeiten und schnell arbeiten. Das ist sowas wie Fertigbauweise, Holzständerbauweise. Das heißt, wenn die dann mal anfangen, dann kann das auch schnell gehen. Und sie sind wirklich günstig dadurch, dass sie so viel bauen. Und haben ihre eigenen Handwerker, wo sie immer benutzen, und dann kann man auch sicher sein, dass das Hand in Hand geht. Das Schwierige ist ja beim Bau irgendwie so, dann kommt der Installateur nicht und dann kann der Bodenleger auch nicht weitermachen und der Fliesenleger auch nicht und dann müssen die auf den wieder warten, und wenn der dann fertig ist, dann hat der dann schon wieder seinen nächsten. Das ist ja so schwierig beim Bauen, ne? Und wir glauben einfach, dass es besser geht, weil die ja ihre eigenen Handwerker, all die wollen, die sind auch daran interessiert, dass niemand aufgehalten ist und dass es dann rund läuft. So, das ist der Stand der Dinge. Ich habe noch eine Bitte, dass du betest darüber, was du auch tun könntest noch, weil der nächste Punkt wird sein, dass wir zur Bank gehen und den Kredit beantragen. Und die haben uns schon gesagt, dass es nicht ohne Bürgschaften geht oder Verpflichtungen. Also ich möchte euch bitten, ob du darüber betest, ob du mit einer Bürgschaft helfen würdest. Also das heißt, zum Beispiel hast du ein Haus, wo du sagst, okay, ich kann für 20.000 Euro bürgen. Das Geld musst du nicht bezahlen. Also das fließt nicht, nur im Notfall. Also wenn jetzt alles der Bach runtergehen wird und die Gemeinde pleite ist, dann würde die Bank von dir die 20.000 fordern, aber ansonsten nicht. Das ist einfach eine Sicherheit, wo die Bank will, weil ein Verein hat sowieso Probleme, kriegt normal. Ich habe mit Matthias Hoffmann geredet, als er da war, wie es denn bei Ihnen war. Er sagt, er hat keine Bank gefunden, die Ihnen Kredit gegeben hat. Und hat er überall rum gefragt, und dann haben sie irgendwie jemanden gefunden, die sozial eingestellt sind und die gesagt haben, okay, aber auch die haben Garantien verlangt. Das macht heute einfach kein Mensch mehr einfach so. Ja? Das wäre das eine, eine Bürgschaft, und das andere, dass du betest und sagst, vielleicht kannst du dich verpflichten, jeden Monat einen bestimmten Betrag über das hinaus zu bezahlen, was du bis jetzt bezahlt hast. Und wenn es viele kleine Beträge sind, gibt es auch was Großes, weil je nachdem, wie teuer dann das Gebäude ist, sobald wir Zahlen haben, sagen wir es euch. Sobald jetzt der Architekt jetzt den Plan fertig hat, dann wissen wir auch Preise. Also der letzte Stand war ja, dass uns 1.500 Euro jeden Monat fehlen. Ne? Das war der letzte Stand. Es könnte sein, dass die Beträge ein bisschen runtergehen. Eigentlich, also wir erwarten eigentlich, wir haben uns auch sehr eingeschränkt. Wir haben das Gebäude kleiner gemacht, als wir ursprünglich vorhatten. Aber mit der Option, dass man es dann, wenn es benötigt wird, ganz einfach dran bauen kann. Weil wir gefunden haben, wir wollen jetzt hier uns auch nicht übernehmen. Und nur weil wir denken, in 5 Jahren sind wir, was weiß ich, 300 Leute, bauen wir jetzt schon für 300 oder so, sondern haben gesagt, hey, wir bauen jetzt für 100 Leute. Das ist jetzt, was wir jetzt in Auftrag gegeben haben, für 100 Leute gebaut und aber das so gemacht, dass es jederzeit, also dass praktisch die Anschlüsse schon in der Erde so sind, dass man nur dazu stecken muss, wenn wir es größer haben wollen. Und wir finden, dass es solide ist. Das ist jetzt nicht so, oh, wir glauben. Eben, das ist, was ich nicht will. So, ich will, dass eine Substanz da ist. Und ja, und deswegen glauben wir auch, dass wir mit dem Preis noch ein bisschen runterkommen, dann werden wir auch nicht so eine große Diskrepanz haben von dem, was wir haben und von dem, was wir brauchen. Aber wir geben demnächst jetzt immer, sobald es was Neues gibt, geben wir es euch durch. Ja, sagen wir es gerade weiter. Und aber wie gesagt, selbst wenn du hier sitzt und sagst, ich kann gar keine müde Mark geben, das machst du mit Gott ab, das ist überhaupt nicht mein Ding. Weil ich glaube einfach grundsätzlich an Versorgung. Und Gott hat schon so oft auf und außen versorgt. Ich will hier niemand unter Druck setzen, aber ich möchte doch dich bitten, dass du wirklich Gott fragst, auch wie du dich verhalten sollst und dass wir doch die gleiche Sprache sprechen. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und wenn du Probleme hast, dann komm zu uns, zur Leiterschaft. Geh zu Gerd Eisers oder zu Wiedners oder zu mir und tu nicht überall, das ist eigentlich, was eine Gemeinde ruinieren kann. Leute, die nicht, wenn sie Bedenken haben, ich habe kein Problem damit, wenn du Bedenken hast, aber dann komm zu mir. Aber so kann eine Gemeinde ruiniert werden, Leute, die hinten rumgehen und sagen, ja, ich gehört, was die Hedwig gesagt hat, ja, das glaubst du ja im Leben nicht. Und vielleicht sagst du das auch viel vornehmer und sagst, also wir müssen wirklich für die Leiterschaft beten, weil die haben es ja gar nicht im Griff. Noch schlimmer. Entschuldigung, ich bin ganz ehrlich heute Morgen. Und wenn du nicht mit kannst, dann halt deinen Mund. Was glaubst du, warum Gott bei Jericho denen gesagt hat, sie müssen schweigen? Die sind schweigend um Jericho rumgezogen, 7 Tage lang, weil Gott hat gewusst, wenn die reden würden, dann würden die alles ruinieren. Weil so eine hohe Mauer, die kann man doch nicht überwinden und überhaupt ohne Waffen. Nur mit ta ta ta, ta komm mal her, mir nicht weit. Was ist denn das für eine Kriegsführung? Aber sie dürften, eine göttliche, genau, aber sie dürften nichts sagen. Und erst am letzten Tag, da war das so angestaut, weil sie so lange geschwiegen haben, da haben sie es rausgebrüllt und dann ist das Ding zusammengebracht. Ja, das ist die göttliche Strategie. Was meinst du? Ja, du kannst was sagen. Das ist eine gute Idee. Und,
Ja.
Super, ja. Ja, und schaut euch um, wir haben hier nicht mehr so viel Kapazität für mehr Leute. Und wir wollen, dass Menschen errettet werden. Wir wollen, dass Menschen hinzugefügt werden, auch der Gemeinde hinzugefügt werden. Und ja, ich glaube, dass wir im Willen Gottes drin sind. Und wir sind offen und wir sind ehrlich und wir beten. Und ich sage es euch auch vor allem, wenn Gott heute zu mir klar spricht, dass ich andere Entscheidungen treffen muss, dann werde ich das auch tun. Das habe ich immer schon so gemacht. Also wer mich kennt, schon seit Jahren habe ich das so gemacht. Das ist mir dann wurscht. Also mir ist immer das Wichtigste, dass ich von Gott höre. Aber ich glaube, Leute, Gott hat kein Problem. Eben, er hat Ressourcen, er hat Finanzen, er hat Menschen, er hat alles. Er braucht einfach unsere offenen Herzen. Ja, wollen wir offen sein? Stehen wir doch auf zusammen heute Morgen. Halleluja. Ja, Vater, ich danke dir einfach nochmal, dass du so ein gewaltig und großer Gott bist und so ein wunderbarer Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass dir es nicht egal ist, wie es uns geht hier auf der Erde. Du hast Interesse an uns, an unserem Leben, an uns, wie es uns geht. Und du liebst uns so von ganzem Herzen, das gute Gedanken über uns. Und Herr, ich möchte einfach wirklich beten für dich heute Morgen. Wir haben vorher diese Bibelstelle von Paulus gelesen und da hast du zu mir geredet, dass heute Morgen Menschen hier drin sind, die keinen Ausweg sehen. Und ich möchte jetzt für diese Menschen beten, die keinen Ausweg sehen und möchte einfach proklamieren, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Wir sprechen das in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein, dass es für dich einen Ausweg gibt. Und ich bitte dich, Herr, dass du redest und dass du den einzelnen Menschen hilfst und zu ihnen sprichst und ihnen dein Wort gibst du, dass sie laufen können, dass sie Substanz haben zu laufen und diesen Ausweg sehen. Und ich bete jetzt, dass jede Verblendung auch weggeht, dass wirklich dieser Ausgang und dieser Ausweg gesehen werden kann. Halleluja, Herr. Und ich bete auch, dass du, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, wie wir uns verhalten sollen, dass du uns wirklich lehrst, wie wir sprechen sollen. Dass es nicht künstlich ist oder so, aber dass wir aus unserem Herzen raus Glauben aussprechen und die guten Dinge aussprechen über unserem eigenen Leben und über unser Umfeld, auch über unsere Gemeinde, auch über dein Reich. Herr, dass wir uns gebrauchen lassen als leere Gefäße, die du füllen kannst und durch deinen Geist lebendig sind, Herr. Und dass dann auch unser Glaube lebendig ist. Ich bete, dass du uns dabei hilfst und dass du uns führst und leitest, Herr. Und ich bete auch einfach, ja, auch nochmal, Heiliger Geist, sprich du ganz klar zu den einzelnen Menschen der Gemeinde, was auch das Gebäude anbetrifft, und sprich du auch zu uns als Leiter. Und bewahr uns vor Irrwegen, bewahr uns vor falschen Entscheidungen, auch vor falschen Menschen. Wir beten weiterhin um Gunst. Wir brauchen Gunst bei der Stadt Waldshut auch, Herr. Und ja, und ich danke dir für alles, was du bisher schon getan hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dieses Grundstück haben. Ich danke dir, ja, dass du dein Reich bauen willst und dass du aber auch Gemeinde baust, Herr. Ja, du willst Gemeinde, weil so kannst du dich verherrlichen und wir wollen als Gemeinde uns nicht irgendwo in einem Eck verstecken. Wir wollen ein Lichthaus sein, wir wollen ein Leuchtturm sein, wir wollen einfach so, dass wir auch nach draußen strahlen können und sagen können, hey komm, bei uns ist noch Platz, komm rein. Das wollen wir, Herr. Und wir wollen wirklich, dass diese ganze Gegend gesegnet wird und Menschen in Massen zu dir kommen. Und einfach, damit dein Reich verbreitet wird und damit dein Wille geschehen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.